Pennington wusste nicht viel über die Raumfahrt, aber irgendwo hatte er einmal gelesen, dass es gefährlich war, den Subraum so nah bei einem Planeten zu verlassen. Quinn schien das nicht zu stören. Wahrscheinlich hatte er solche Manöver schon sehr oft durchgeführt. Pennington fragte ihn nicht danach, sondern betrachtete die grünbraune Kugel, die vor ihnen hing. Jared 3. Dann fiel plötzlich ein Schatten über das Cockpit. Pennington hob den Kopf und starrte auf die Unterseite eines regillianischen Handelsschiffs.
»Ach du Scheiße!«
schrie er. Seine Finger bohrten sich in die Armlehnen des Sitzes. »Entspann dich«, gab Quinn genervt zurück. Seine Finger tanzten über die Konsole. Pennington spürte, wie Trägheitsdämpfungsfelder aktiviert wurden. Dann entfernte sich die Rosinante langsam von dem anderen Schiff und schwebte dem Planeten entgegen. »Ich hab alles unter Kontrolle.« Pennington zitterte ebenso sehr wie das Schiff. Er warf dem Piloten einen düsteren Blick zu. »Manchmal kann ich dich echt nicht leiden.«
»Ach ja?« fragte Quinn, als das Zittern langsam nachließ. »Na dann, dann flieg doch mit jemand anderem nach Hause.«
Pennington grunzte verärgert, schwieg jedoch. Die Rosinante glitt durch die Atmosphäre von Jared 3. Die primitiven Scanner verrieten Pennington, dass sie über einen Teil des Planeten flogen, auf dem es weder Städte noch Siedlungen noch andere Anzeichen für eine Zivilisation gab. Er wusste nichts über den Planeten und das System, in dem er lag. Es gefiel ihm nicht. Als Journalist hatte er sich stets gut vorbereitet, wenn er irgendwo hinreiste oder jemanden traf. Doch über diesen Felsen am Hinterteil des Weltraums wusste er nichts. Pennington beruhigte sich damit, dass er nicht die Zeit gehabt hatte, sich auf sein Ziel vorzubereiten und dass der Bibliothekscomputer der Rosinante so gut wie nutzlos war. Toll. Ich hänge auf dem einzigen Schiff in der Taurus-Region fest, das sogar noch dümmer als ein Pilot ist.
Überlass mir das Reden, okay?
Pennington antwortete mit einem Schulterzucken. Er und Quinn hatten eine gut besuchte Geschäftsstraße verlassen und gingen einen Weg entlang, der in eine ruhigere Gegend führte. Vor einem außerordentlich gut gepflegten Vorgarten blieben sie stehen. Dahinter stand ein unauffälliges Haus, das von Blumenbeeten umgeben war. Es war ein Fertighaus, das genauso aussah wie die, die auf vielen anderen Föderationskolonien verwendet wurden. Auf Pennington wirkten das Haus und die Umgebung, in der es stand, ruhig und friedlich. Sie betraten die Veranda. Die Eingangstür bestand aus dunklem Holz. Auf Augenhöhe befand sich ein Spion, darunter hing ein Türklopfer aus Messing.
»Hey!« rief Quinn. Seine Stimme hallte durch die Stille. Er schlug mit der Faust gegen die Tür. »Sakut am Neu? Sind Sie da? Hallo!«
»Du musst nicht so laut schreien«, sagte Pennington. Er hatte die Hände in die Taschen gesteckt und stand neben dem Piloten. Eine nasal klingende, weinerliche Stimme antwortete von der anderen Seite der Tür.
»Sie müssen nicht schreien. Und danke, dass Sie den Türklopfer benutzt haben, Vollidiot!«
Ein Licht drang durch den Spion nach draußen. Jemand beobachtete sie aus dem Inneren des Hauses.
»Oh, entschuldigen Sie bitte, Vollidioten!« fügte die Stimme hinzu.
»Machen Sie einfach die Tür auf«, sagte Quinn. »Ich heiße Quinn, Gans schickt mich. Wir sollen Sie abholen.«
»Und woher weiß ich, dass das stimmt?«
fragte die Stimme.
»Vielleicht sollen Sie mich umbringen.«
»Killer klopfen normalerweise nicht an, Arschloch«, gab Pennington zurück. Quinn warf ihm einen anerkennenden Blick zu. »Jetzt machen Sie endlich die verdammte Tür auf.«
Ein Moment geschah nichts. Dann hörte Pennington, wie eine ganze Reihe von Riegeln zurückgeschoben und Schlösser geöffnet wurden. Es klang wie das Öffnen einer Gefängniszelle. Dann schwang die Tür auf. Ein Sektorn stand im Rahmen. Er trug ein Kimono und Sandalen. Sein Gesicht war, bis auf die Knochenwülste, die aus seinen Wangen ragten, blass. Seine wenigen Haare bildeten einen kurz geschnittenen braunen Kranz. Er sah Quinn und Pennington aus schwarzen Augen an.
»Kein Grund, unverschämt zu werden«, sagte er. »Hier draußen muss man vorsichtig sein. Man kann nicht jedem Fremden einfach die Tür öffnen.«
»Jetzt ist Ihre Tür offen«, sagte Quinn trocken. »Vielleicht bringen wir sie ja doch noch um.«
Der Sektorn, bei dem es sich wahrscheinlich um Amneu handelte, winkte ab.
»Ich weiß schon seit 3 Tagen, dass Sie unterwegs sind. Gens Leute haben mir Ihre kompletten Daten geschickt.«
Er sah Pennington aus schmalen Augen an.
»Ihn haben Sie aber nicht erwähnt.«
»Ich bin sein Caddy«, sagte Pennington. Er versuchte nicht einmal zu verbergen, wie genervt er war. Er wandte sich an Quinn. »Machen wir jetzt weiter?« Der Pilot nickte.
»Natürlich.«
Er sah den Sektor an. »Mr. Amnoy, falls Sie das sind, wir müssen los. Gens will, dass Sie und seine Finanzakten bis Ende der Woche bei ihm sind.« Er hob die Schultern. »Natürlich können Sie ihm die Akten auch einfach per Subraumnachricht schicken. Würde uns allen viel Mühe ersparen.« Amnoy grunzte.
»Das würde nichts bringen. Meine Daten sind mit einem hochkomplizierten Algorithmus verschlüsselt. Kein Unbefugter kann darauf zugreifen. Ich habe die Software selbst geschrieben.«
»Toll«, sagte Quinn und verdrehte die Augen. »Müssen Sie und Ihr hochkomplizierter, was auch immer, eben mitkommen. Wir haben keine Zeit zu verlieren.«
Sekton schüttelte den Kopf. »Sie müssen später wiederkommen. Ich bin gerade auf dem Weg in die Sauna.«
Pennington bemerkte, dass Quinn um Fassung rang. Er holte tief Luft und versuchte zu lächeln. »Dazu reicht die Zeit nicht, Sir. Gens sagte, Sie sollten so schnell wie möglich zu ihm gebracht werden. Es ist eine lange Reise. Je früher wir aufbrechen, desto besser für uns alle.«
Amnoy hob die Nase.
»Na gut, aber Sie müssen warten, bis ich einige Dinge gepackt und meine Reisekleidung angelegt habe.«
Er sah die beiden an.
»Sie dürfen reinkommen, aber bitte setzen Sie sich nicht auf die Möbel.«
Leise vor sich hin murmelnd ging er ins Haus zurück. Pennington verstand nur.
»Versichert, dass Mr. Gens noch erfahren wird, dass ich mich nicht so handeln.«
Quinn und Pennington sahen sich kurz an und hoben die Schultern. »Netter Kerl«, knurrte der Schmuggler. »Erinnert mich an meine erste Frau.«
»War die so hässlich?« fragte Pennington.
»Ja, und wenn sie 2 Minuten geredet hat, wolltest du sie aus einem Torpedo erschießen.« Pennington betrat das Haus hinter Quinn. Das Innere wirkte genauso perfekt wie der Garten. Seine Stiefel sanken in dem tiefen Teppich ein. Sehnsüchtig blickte er zu den 3 Sesseln, die im Wohnzimmer standen. Die restlichen Möbel wirkten ebenso teuer und opulent. In den Regalen standen Kunstgegenstände. Es roch nach teuren, sektornischen Duftstoffen. Ja, es hat schon Vorteile, der Buchhalter eines Verbrecherkönigs zu sein.
»Leben Sie allein?«
rief Pennington in den Raum hinein, in den Amnoy verschwunden war. Wahrscheinlich war es das Schlafzimmer.
»Natürlich«, antwortete der Sektorn. »Es gefällt mir so.«
»Klar«, sagte Quinn so leise, dass nur Pennington ihn verstehen konnte. »Er kann sich vor weiblichen Angeboten bestimmt kaum retten.« Lauter fragte er dann.
»Haben Sie keine Angst, dass jemand Sie überfallen könnte?« »Ist noch nie passiert«, antwortete Amnoy. »Außerdem habe ich Sniffy.«
Quinn und Pennington tauschten einen raschen Blick aus.
»Sniffy?«
»Der Typ scheint nicht viel unter Leute zu kommen«, bemerkte Quinn. Penningtons Aufmerksamkeit wurde von einem schlurfenden Geräusch abgelenkt. Er drehte sich um und sah, wie etwas in den Raum watschelte, das wie eine Mischung aus Hund und Walross aussah. Das Tier schien nur aus Fett und kurzem schwarzen Fell zu bestehen. Auf dünnen Vorderläufen zog es sich durch das Zimmer. Sein Hinterteil rutschte über den Boden. Vor den beiden Menschen setzte es sich hin und sah sie aus schwarzen Knopfaugen an.
»Sniffy, nehme ich an«, sagte Quinn.
Pennington starrte das harmlos wirkende Tier an.
»Was zum Teufel ist das?«
Amnoy verließ das Schlafzimmer. Er trug ein buntes Seidenhemd und eine dazu passende Hose.
»Natürlich ein Slim«, sagte er, »sogar mit Stammbaum.«
»Oh«,
dachte Pennington. Quinn schien seine Gedanken zu erraten, denn er hob die Hand.
»Er kann nicht mitkommen.«
»Natürlich kann er das«, verkündete Amnoy. »Er begleitet mich schon sein ganzes Leben lang. Er bedeutet mir sehr viel. Ich kann ihn nicht zurücklassen.«
Pennington verdrehte die Augen.
»Es muss doch jemanden geben, der sich um ihn kümmert, wenn sie geschäftlich unterwegs sind.«
Amnoy verschränkte die Arme vor der Brust und schwieg.
»Außerdem habe ich sowieso keinen Platz auf meinem Schiff«, sagte Quinn.
Er warf dem Tier einen zweifelnden Blick zu. »Und er sieht auch nicht so aus, als würde er es bis zum Raumhafen schaffen.«
»Raumhafen?«
Die Augen des Sektorn weiteten sich ängstlich.
»Das geht nicht. Ich fliege nicht innerhalb der Atmosphäre. Sie müssen ein geeignetes Schiff besorgen und zurückkommen.«
»Das ist leider nicht möglich«, sagte Quinn. Seine Geduld näherte sich ihrem Ende.
Er trat vor und ergriff Amnoys Arm. »Wir verschwenden unsere Zeit. Kommen Sie!«
»Ich kann darin nicht fliegen. Das geht nicht.«
Der Buchhalter versuchte, sich aus Quinns Griff zu befreien. »Jetzt beruhigen Sie sich doch!« Quinn griff fest dazu.
»Wir müssen den Zeitplan einhalten.«
»Hör auf, Quinn«, sagte Pennington. Er zwang sich dazu, ruhig zu klingen.
»Mr. Amnoy, bitte!«
Amnoy schrie so hell und laut, dass Pennington glaubte, die Gläser in den Regalen würden zerspringen. Im selben Moment bewegte sich Sniffy schneller, als der Journalist es für möglich gehalten hätte, auf ihn zu, stemmte sich hoch und nieste donnernd. Pennington riss den Arm hoch, um sich vor dem gelbgrünen Schleim zu schützen, der ihm entgegenflog. Seine Augen weiteten sich vor Angst, als seine ungeschützte Hand, die mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen war, zu brennen begann. Es fühlte sich an, als hielte er sie über eine offene Flamme.
»Oh, verdammt!«
schrie er. Hektisch wischte er seine Hand an seinem Hemd ab, aber das Gefühl wurde nur schlimmer.
»Guter Junge, Sniffy«,
sagte Amnoy. Er grinste Pennington böse an, als er neben dem Tier in die Hocke ging.
»Du bist ein guter Junge.«
Quinn zog eine Betäubungspistole, das zivile Äquivalent eines Phasers, aus der Jackentasche und richtete sie auf Amnoy.
»Stehen Sie verdammt nochmal auf!« Er warf Pennington einen kurzen Blick zu. »Alles in Ordnung?«
»Ja«,
antwortete der Journalist. Überrascht betrachtete er die Waffe in Quinns Hand. »Steck das Ding weg!« Das Brennen auf seiner Hand ließ langsam nach. Sie schien ansonsten unverletzt zu sein.
»Es geht mir gut. Der Schmerz hält nur einen Moment lang an.«
Ihm fiel auf, dass der Pilot der Schleimdusche entgangen war. Lediglich ein paar Flecken hatten sich zu dem Schmutz auf seiner Jacke gesellt. »Typisch«,